Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jehle, ich bin Business Coach und Vertriebsentwickler. In 30-minütigen Interviewfolgen teile ich mit meinen Gästen wöchentlich neueste Trends, Bewährtes, Strategien und die besten Ideen für den Vertrieb und die Vertriebsführung. Die sehr persönlichen Geschichten meiner Gäste und ihre Erfolgsgeheimnisse machen Mut und motivieren, Perspektiven zu verändern. Wenn du mit deinem Vertrieb auf das nächste Level willst und zu wenig Zeit hast, alles selbst auszuprobieren, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Mein heutiger Gast ist
Frank Würzberger. Und ich freue mich, dass er heute hier ist. Ich möchte ein paar Worte dazu sagen zu ihm, weil es ist wirklich ein spannender Gast. Und wir haben uns gerade im Vorgespräch drüber unterhalten. Ich habe im letzten Jahr einen Bugatti, also nicht in der Garage, ich habe ihn im Büro stehen, also ein Tick weit kleiner. Ich habe ihn aus 4700 Lego-Teilen zusammengebaut. Und der Frank ist einer von 30. Das war eines der Dinge, die ich über ihn bei der Recherche herausgefunden habe. Und zwar, er hatte diesen Job. Er war einer von 30 Verkäufern, der dieses tolle Auto verkaufen durfte. Zum ersten als VIP-Sales bei Bentley und dann als VIP-Sales bei der Dürr Group. Da werden wir auch nochmal drauf eingehen. Er bewegt sich heute in drei Unternehmen, beziehungsweise er hat drei Standbeine. Zum einen hat er seine eigene Consulting-Agentur, die Empower Today. Er ist Vertriebsverantwortlicher bei der Kamado Group und er ist Vertriebsverantwortlicher bei der Deutschen Autohaus AG, die eine Tochter ist der Camaro Group. Und wenn man jetzt noch ein bisschen was über ihn privat erfahren will, dann kann man nur so viel sagen, er ist unheimlich sportlich. Er hat den New York Marathon 2018 in knapp unter 4 Stunden gelaufen. Er ist den Jakobsweg gegangen, war sage und schreibe 30 Tage unterwegs. Da hat er in beiden mir recht viel voraus. Ich habe noch keinen Marathon geschafft. Ich habe nur den halben geschafft. Und den Jakobsweg bin ich auch noch nicht gegangen. Herzlich willkommen, Frank Würzberger, bei mir in der Vertriebsstimme.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich möchte mit einer Frage starten und zwar einer sehr, sehr offenen Frage beziehungsweise eine persönliche Frage. Wenn es heute eine Sache gibt, die du im Podcast vermitteln möchtest, was ist es?
Das ist, mach dein Ding und tu das, was dir Spaß macht. Schau auf das, was dir gut gelingt. Schau auf das, was du kannst. Und verbieg dich nicht, bleib so, wie du bist und guck, dass du dich immer wieder weiterentwickelst.
Mhm. Spannend. Ich hab bei der Recherche auch einen ganz interessanten Vortrag von dir gefunden. Und zwar war das auch im Jahr 2018 bereits, Marken und Menschen im Wandel. Das unterstreicht eigentlich das, was du gerade gesagt hast, mach dein Ding, tu, was dir Spaß macht. Der Vortrag war damals unter dem Brand, wie man Träume verkauft, Kundengewinnung im Luxus-Automobilsegment. Und du hast damals gesagt, Wandel bedeutet Veränderung. Mit einer positiven Grundhaltung und einer Portion Menschlichkeit können wir Veränderungen positiv für uns selbst gestalten, für unsere Kollegen, Kunden und unser gesamtes Umfeld. Und ich habe so das Gefühl, wenn wir heute sagen, mach dein Ding, dann sind das Attitüde, die für uns stehen müssen, dass wir positiv unserem Umfeld gegenüberstehen. Weil ich glaube, das bringt es mit, wenn wir unser eigenes Ding machen. Oder sehe ich das falsch?
Das ist tatsächlich so. Es ist für viele Menschen allerdings auch die Herausforderung, positiv zu sein, positiv zu bleiben. Nicht nur in der heutigen aktuellen Situation, in der heutigen Zeit, sondern grundsätzlich. Und ich glaube, die Kunst ist es tatsächlich, in allen Dingen auch was Positives zu sehen, auch wenn das mal Schicksalsschläge sind, auch wenn das mal Dinge sind, die uns als Mensch grundsätzlich nicht so sehr gefallen. Sollte es uns gelingen, da immer wieder was Positives zu sehen, weil das bringt uns dann einfach in diese positive Grundhaltung, das bringt uns in die Stimmung Und ich habe das, das war auch Teil des Vortrages da 2018, ich habe das auch vermittelt bekommen von meinen Eltern, für das ich natürlich sehr dankbar bin. Mein Vater war Friseur, mein Opa war Friseur und damals hieß das noch so, mein Vater musste quasi das machen, was der Opa auch gemacht hat, er musste das Geschäft fortführen und mein Vater hat aber dann zu mir gesagt, du guckst, dass du was machst, was dir Spaß macht und auf keinen Fall wirst du Friseur, weil das hat vielleicht keine Zukunft und deswegen musst du das nicht machen, was ich machen musste, sondern du hast die Freiheit und du darfst das machen, was dir Spaß macht und schauen nach dem, was dir Spaß macht. Und so bin ich dann tatsächlich auch mit einer ganz positiven Grundhaltung ins Leben gestartet und da bin ich sehr dankbar für.
Okay. Ja, ganz, ganz, ganz interessant, weil man muss ja schon, ich sag mal, ein Stück weit Mut haben, ein Stück weit positive Grundeinstellung haben. Wenn man da rausgeht und sagt, man ist ja da immer Segment drin, wo man sagt, so war, wow, ich verkaufe die tollsten Autos der Welt irgendwo, eines der teuersten Autos der Welt wahrscheinlich auch, und da rausgehen und was anderes machen. Wie kam es da dazu?
Wie kam es dazu, dass ich in die Luxusbranche gekommen bin?
Also zum einen, wie du in die Luxusbranche gekommen bist und warum du dann die Entscheidung getroffen hast, irgendwann an irgendeinem Punkt da rauszugehen und zu sagen, okay, ich mache was anderes.
Ja, also die Entscheidung, in die Luxusbranche zu gehen, die hatte mehrere Faktoren. Einmal war ich natürlich von der Pike auf Automobilverkäufer. Das heißt, ich habe das tatsächlich mal gelernt bei einer kleinen Marke, bei einem kleinen Autohändler in Aschaffenburg, damals bei Mitsubishi, einer Marke, die wo es tatsächlich gilt, die Autos noch zu verkaufen. Ich dachte damals, es ist einfacher, vielleicht VW oder Audi, die typischen deutschen Marken zu verkaufen. Habe dann später festgestellt, dass das genauso anspruchsvoll ist wie die japanischen Marken. Also ich hatte eine automobile Vergangenheit und habe natürlich in der Automobilbranche dort auch schon über 20 Jahre, tatsächlich über 20 Jahre Autos, war im Automobilsektor unterwegs. Und das war mit die Grundvoraussetzung, dass ich in dieses Luxussegment überhaupt erstmal einsteigen konnte. Dann hatte ich natürlich 10 Jahre lang in meiner Tätigkeit als Trainer und Coach auch in der Automobilbranche sehr gute Kontakte und hatte damals tatsächlich eines der letzten Projekte, die ich für den Volkswagen-Konzern mitbegleiten durfte. Das war bei Bentley und dort habe ich einzelne Verkaufsleiter, Geschäftsführer an verschiedenen Standorten gecoacht. Und einer dieser war dann der ehemalige Chef von Bentley in Europa, der mich dann mal irgendwann angerufen hat und gesagt hat, hey Frank, du wolltest doch mal Porsche verkaufen. Hast du nicht mal gesagt, du willst mal Porsche verkaufen? Das war tatsächlich mal ein Traum von mir. Ich möchte mal Porsche-Verkäufer werden und möchte mal Porsche verkaufen. Sagt er, Porsche hatte ich allerdings nicht. Ich hätte einen Job als VIP-Manager für Bentley. Und wenn du Bentleys verkaufen willst, dann kommst du in diese Luxusklasse auch rein. Und was hältst du denn davon? Ja, und dann haben wir uns unterhalten. Ich habe mir die Aufgabe erklären lassen, worum das ging. Und es war tatsächlich so ein Kontakt zu diesen Menschen herzustellen, die in der Öffentlichkeit stehen, die es sich nicht, wie soll man das sagen, die es nicht sich erlauben können, als Prominenter in ein Bentley-Autohaus zu gehen, dort den direkten Kontakt zu suchen. Man darf dann wirklich an europäische Superstars, wenn man das Fußballgeschäft vielleicht anschaut, denken, aber auch an Schauspieler, an prominente Persönlichkeiten, die eben Autos als Hobby haben. Und da ist es vielleicht manchmal nicht so geschickt, dass die in der Öffentlichkeit dann dementsprechend so auftreten. Und er hat mir am Anfang da auch einen guten Tipp gegeben und hat gesagt, Mensch Frank, denk bitte daran, du hast jetzt die einmalige Möglichkeit, in dieses wunderbare Schaufenster einen Fuß hineinzusetzen. Denk bitte aber immer daran, dass du nicht Teil des Schaufensters bist. Und dieses schöne Bild, dass ich da einen Fuß reinsetzen konnte und mich dort auch in dieser Welt bewegen konnte, mit dem konnte ich gut was anfangen. Und was mir tatsächlich auch fern ist, ist zum Beispiel Neid. Also ich war nie neidisch auf diese Menschen, die sich sowas leisten konnten, die sich mehrere Autos leisten konnten. Und das ist dann später bei Bugatti ja nochmal extremer geworden. So ein Bentley, der liegt bei zwischen 180 und 250, 300.000 Euro, was schon sehr viel Geld ist. und ein Bugatti eben dann bei 4-5 Millionen Euro. Und diese Menschen, die sich solche Autos leisten wollen und können, dort ist das Thema Geld natürlich kein Geld mehr, weil die alles andere natürlich schon erledigt haben. Und da geht es tatsächlich darum, zu den Menschen dann guten Kontakt aufzubauen. Und das ist eben das, was mir, da kommt wieder der Link zurück zum Friseursalon meines Papas. Dort habe ich die Leute ein bisschen unterhalten. Ich war als kleiner Steppke, durfte ich da tatsächlich samstags morgens auch mit im Friseursalon sitzen und habe dann die Leute ein bisschen unterhalten und habe so gelernt, einen Kontakt zu Menschen aufzubauen. Und das hat mir tatsächlich hinterher auch geholfen. Und für mich machte es tatsächlich und macht auch heute noch keinen Unterschied, mit wem ich spreche. Das kann der normale, wenn ich es so sagen darf, der normale Arbeiter sein. Und es kann eben auch sein, dass es ein Vorstandsvorsitzender ist, der vielleicht viele hundert, vielleicht auch tausend Menschen unter sich hat und der ein ganz anderes Spektrum hat. Mich interessiert der Mensch, der dahinter steht. Und so bin ich in diese Luxuswelt gekommen. Und nachdem ich das dann insgesamt 5 Jahre gemacht hatte, brauchte ich wieder eine neue Herausforderung. Das war tatsächlich so. Und mir war es nie wichtig, dass ich dort ein Bentley-Logo oder ein Bugatti-Logo irgendwo auf dem Revers tragen durfte, sondern mir war es wichtig, was gibt die Aufgabe her. Und war dann einfach eine schöne Zeit. Ich möchte die Zeit auch nicht mehr missen, diese 5 Jahre. Und deswegen habe ich dann irgendwann wieder gesagt, okay, ich möchte mich wieder noch mehr den Menschen zuwenden und habe dann meine eigene GmbH, die Empower Today GmbH, gegründet, mit dem Ziel, dort auch wirklich Menschen wieder zu begleiten im Coaching, im täglichen Tun, die Menschen dort weiterzuentwickeln. Und das war der Grund, warum dass ich dann wieder aus dieser Luxuswelt herausgetreten bin. Wobei herausgetreten, nun gut, das ist immer, wenn man einmal in dieser Welt unterwegs gewesen ist, die Kontakte bleiben einem natürlich, weil es wirklich sehr, sehr vertrauensvolle Kontakte waren. Und es gibt heute auch noch wirklich ein paar Menschen aus dieser Zeit, mit denen habe ich heute auch noch Kontakt. Und es ist auch immer schön, sich mit denen wieder zusammenzusetzen, zu treffen. Und das bleibt einem erhalten.
Ja, ich denke schon, ich glaube ja in so einem Business, also ich habe jetzt noch nie so ein Business auf dieser Ebene gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber jetzt auf Ebene Vorstände oder CEO schon, aber jetzt in die Sportpersönlichkeiten oder wie auch immer noch nicht, aber ich glaube schon, da passiert ja auch eigentlich fast alles auf Vertrauen, denke ich, weil da brauchst du ja auch Riesenvertrauen, der muss dir ja auch vertrauen können, dass du da halt irgendwas ausplauderst oder irgendwas dann, also von dem her gesehen, basiert das auf Vertrauen und ich kann mir das gut vorstellen, ich habe heute auch noch Kontakte zu Menschen, mit denen ich vor 15 Jahren Kontakt hatte, wo wir geschäftlich was zu tun hatten und das Schöne ist ja, man kann auch zu den Leuten immer wieder mal kommen, man hält den Kontakt mit den Leuten und wenn man vielleicht mal irgendwo jemand braucht, der ihm vielleicht eine Tür öffnet oder so, dann kann man mal einen alten Kontakt anzapfen und sagen, Mensch, kannst du mir da vielleicht mal irgendwie helfen, dass ich da ein Stück vorwärts komme oder so. Das habe ich so schätzen gelernt und darum habe ich auch immer gesagt, wenn ich irgendwas gemacht habe und habe das beendet, ich habe das, während ich das gemacht habe, immer so gemacht, dass ich nie verbrannte Erde hinterlasse. Das war für mich immer so meine oberste Devise. Ich habe immer gesagt, ich gehe raus, ich habe da auch so dieses Motto, man trifft sich immer zweimal im Leben und so habe ich immer gehandelt. Also das war für mich immer so dieses Credo, das ich für mich immer mit mir, oder das trage ich heute noch mit mir mit. Und da denke ich, ist das ähnlich. Aber jetzt mal eine Frage, die mir natürlich jetzt wirklich unter den Nägeln brennt. Was für ein Firmenwagen fährt man, wenn man Bugatti-Verkäufer ist?
Ja, tatsächlich kein Bugatti, weil man hat ja in Deutschland die 1%-Regelung. und von daher wäre es relativ teuer gewesen, dort einen Bugatti zu fahren. Es war meistens ein Fahrzeug aus dem VW-Konzern.
Ah, okay. Okay.
Ja, also ganz, in Anführungszeichen, ganz normale Fahrzeuge. Dadurch, dass ich natürlich das Glück hatte, schon immer mal wieder auch mit solchen Fahrzeugen fahren zu dürfen, auf Veranstaltungen beim Kunden selbst, war das natürlich schon mal sehr, sehr Besonderes. Aber der Dienstwagen an sich war ein ganz normales Auto, wie viele andere den auffahren.
Okay, gut. Ich denke den Zuhörern und Zuhörerinnen, das ist eine Frage, die sicher da draußen
war, eine Menge Menschen ist mir schon oft gestellt worden, tatsächlich.
Das denke ich mir. Wenn du jetzt mal so zurückdenkst, was war so der verrückteste Moment in dieser Zeit jetzt? Egal ob im Coaching oder in deiner Zeit als VIP-Sales für die speziellen Fahrzeuge, gibt es da so einen Moment, wo du dich zurückerinnerst? Du musst keine Namen nennen dazu, aber gibt es so einen Moment, wo du gesagt hast, was weiß ich, wow, das war absolut crazy.
Es gibt zwei Momente, über die ich da immer mal wieder schmunzeln kann. Und zwar war es einmal, dass wir von einem Kunden eingeladen wurden, zu einem Essen eingeladen wurden. Und die Rechnung dieses Essens war einfach immens hoch. Ich will den Betrag jetzt nicht nennen, aber er war einfach sehr, sehr hoch. Und ich sage einfach nur mal, wenn eine Vorspeise jenseits der 120 Euro kostet, dann ist es für mich sehr, sehr viel Geld. Ja. Mhm. Und für den Normalsterblichen wahrscheinlich auch. Und so hat sich das Ganze eben summiert, sodass dann eben eine sehr, sehr hohe Rechnung rausgekommen ist. Aber diesen Menschen hat es gefreut, dass er uns einladen konnte, und das war auch ein schöner Abend, aber das war dann so wirklich ein Moment, wo ich sage, okay, das war schon außergewöhnlich. Ja? Mhm. Und der zweite Moment war tatsächlich, dass ich bei einem italienischen Fußballstar sein durfte. Und ich war dort auf dem Trainingsgelände, habe ihm das Auto zeigen dürfen, und er ist dann mit dem Auto gefahren. Ich war auf der Beifahrerseite, und als wir vom Trainingsgelände runter gefahren sind, musste er Straßenvorfahrt beachten. Ich habe nur kurz mal nach links und nach rechts geschaut, und plötzlich war eine Traube von Menschen um dieses Auto herum, weil die natürlich alle diesen Fußballstar erkannt hatten. Und das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, wow, die verdienen ja sehr, sehr viel Geld, aber es ist auch viel Geld als Schmerzensgeld quasi mit dabei, weil die sich kaum frei bewegen können. Und das waren so Momente, wo ich denke, ja, es ist schön, in dieser Welt mal zu sein, aber es hat natürlich auch beides, es hat immer seine zwei Seiten.
Mhm. Ja. Jetzt bist du ja viel in Coaching unterwegs, auch mit deinem Business, und du hilfst wahrscheinlich auch Verkäufern eventuell in der Betriebsbranche, in der Automobilbranche, nehme ich mal an, dass du auch da Coaching-Ansätze hast. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass dir jetzt alle Verkäufer dieser Welt zuhören, also vielleicht alle Autoverkäufer, wie auch immer, was würdest du ihnen mitgeben wollen?
Weniger reden, mehr hinhören.
Ich juble gerade.
Ja, ist tatsächlich so. Also du wirst es auch erleben. Ich erlebe das auch immer wieder. Verkäufer haben die Neigung, viel zu erzählen, weil sie natürlich viel Wissen haben und oftmals eben an den Bedürfnissen des Kunden vorbei reden. Ja, dass die technisch total versiert sind und eben kleine technische Detail bis zum letzten erklären können, weil es ihnen selber gefällt, aber den Kunden interessiert es vielleicht nicht. Mhm. Und da ist einfach wichtig, der Herr hat uns zwei Ohren gegeben und nur einen Mund, und dafür gibt es auch einen Grund.
Mhm. Schön, dass du das auch so sagst. Ja, und du hast recht, ich erlebe das auch in meiner täglichen Praxis, wenn ich in Coaching-Sessions bin. Und ich habe immer, für mich gibt es da immer so diese eine Aussage. Ich sage immer, das Wichtigste ist zuhören und auch das hören, was der Kunde nicht sagt. Das finde ich so, wenn ich zuhöre, höre ich auch das, was so zwischen den Zeilen mitschwingt. Und und nicht immer dieses Thema Informationsdusche und den Kunden da komplett mit Informationen zuduschen, sondern wirklich Fragen stellen und dann Mund halten und zuhören. Ja. Also das bin ich absolut bei dir. Und ich hatte diese Woche, durfte ich einen Vortrag halten, und ich habe auch, da ging es um das Thema Digitalisierung im Vertrieb und wie entwickelt sich der Vertrieb in die nächsten Jahre, was passiert bis zum Jahr 2030. Und da ging es halt auch darum, okay, inwieweit können Roboter oder Chatbots damit unterstützen und so. Und da habe ich auch gesagt, wenn wir reden oftmals davon, wie wir digitalisieren, wie wir den Vertrieb optimieren, aber es fängt schon bei so Kleinigkeiten an, habe ich dann in dem Vortrag gesagt, es fängt schon oft damit an, dass wir nicht zuhören. Und wir reden großartig von Digitalisierung. War mir so ein Anliegen in diesem Vortrag, das nochmal zur Sprache zu bringen. Jetzt gehen wir mal in das Thema aktuell rein. Ihr macht ja mit der Deutschen Autohaus AG eine voll digitale Transformationsplattform für Autohäuser. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe.
Eine Transaktionsplattform
tatsächlich. Transaktions. Nicht Transformation, sondern Transaktionsplattform. Genau. Ja. Entschuldigung, ja. Jetzt hilf uns mal so ein bisschen, was unterscheidet das von den jetzig schon vorhandenen Plattformen? Es gibt ja jede Menge Plattformen schon zum Autos online verkaufen und kaufen. Was unterscheidet euch da?
Also der wichtigste Unterschied, dass wir selber, also der Marc Herschbach, der Gründer von der Deutschen Autohaus AG, und ich natürlich auch, habe ich gerade erzählt, dass wir selber mal Autos verkauft haben und kennen somit die Sorgen und Nöte, Ängste, Bedürfnisse der Autohändler. Wir haben es also aus Autohändlersicht entwickelt, weil wir selber mal vor der Thematik standen. Wie können wir denn den Vertrieb digitalisieren? Wie können wir der hohe Aufwand, der auch heute noch bei einem Verkäufer liegt und auf dem lastet, wie können wir diesen Aufwand denn verringern und haben uns da eben Gedanken gemacht, wir nehmen andere Branchen zum Beispiel zum Vorbild und verlagern den Aufwand zum Kunden hin. Also das sind so die zwei Hauptmerkmale. Die bestehenden Plattformen, die heute auch Marktführer sind in Deutschland oder auch in Europa, die machen eins, die geben dem Verkäufer natürlich einen Lead. Also die können dort sagen, Mensch, da ist der Tom Jähle, der interessiert sich für dieses oder jenes Auto. Und dann beginnt die Arbeit für den Verkäufer. Mhm. Auf der Plattform der Deutschen Autohaus AG wird der Kunde schon auf dem Silbertablett geliefert, weil er dort das Auto wirklich digital kaufen kann. Das kann er in den anderen Plattformen nicht. Es gibt Plattformen, wo das auch heute schon möglich ist. Allerdings sind es Konkurrenten zu den Händlern. Wir machen die Software, dass der Autohandel seine Autos auf der Deutschen Autohaus AG präsentieren kann und dort digital verkaufen kann. Zusätzlich das Ganze natürlich auch noch auf seiner eigenen Homepage. Und somit hat der Händler zwei zusätzliche, die meisten Händler haben natürlich eine eigene Homepage, ja, wo aber der Digitalkauf und der digitale Ankauf noch nicht möglich ist. Also wir bieten quasi zwei Plattformen dem Händler an, damit er zukünftig gerüstet ist für das, was die Kundenbedürfnisse sind. Und wir wissen eben heute schon aus verschiedensten Studien, und da ist nicht erst die aktuelle Corona-Situation dran schuld, dass ein Drittel der digital affinen Autointeressenten sich heute schon dafür entscheiden wollen und könnten, Autos komplett digital zu kaufen. Wir haben zwei große Kunden, die das seit fast 2 Jahren jetzt schon machen. Da sind die größten Automobilhändler in Europa mit dabei, die dieses System schon nutzen. Und das ist so der große Vorteil im Vergleich zu vielen anderen, die dabei sind. Also aus Händlersicht entwickelt und der Aufwand wird zum Kunden hin verlagert, denn der Kunde gibt seine Daten eben selbst ein. Der Kunde kann sein gebrauchtes Auto, was er in Zahlung geben möchte, auch komplett schon eingeben und der Verkäufer hat keine Arbeit mehr damit. Das heißt, das ist das, was wir sagen, wir liefern diesen Lead, weil es kein Lead ist, weil es schon eine konkrete Kaufabsicht da ist auf dem Silbertablett. Und viele Händler sind dazu übergegangen, auch dafür spezielle Online-Verkaufsteams einzurichten, die nicht mehr die klassische Aufgabe haben, den Kunden von der Bedarfsanalyse hin bis zum Kaufabschluss zu begleiten, sondern tatsächlich das Ganze sehr schnell und effizient abzuarbeiten, was dann im Hintergrund noch an Prozessen zu laufen hat.
Aber jetzt schaue ich mir das gerade so aus Kundensicht an. Ich bin ja da vielleicht ein bisschen vom alten Schlag. Wenn ich jetzt ein Auto kaufe, dann will ich ja irgendwo auch dieses Kauferlebnis im Autohaus haben. Also ich möchte zum Autohaus hin, ich möchte die Autos anschauen. Und wie reagiert da der Kunde drauf? Ist die Akzeptanz da oder entwickelt sich das jetzt erst? Beziehungsweise für mich wäre so die Frage da dahinter, wie sieht das Autohaus der Zukunft aus und wie schnell vollzieht sich der Wandel?
Ja, wir glauben, dass beides notwendig ist. Also wir glauben, dass der stationäre Automobilhandel, also das klassische Autohaus, dass es weiterhin Bestand haben wird. dass aber eine Vielzahl der Prozesse, die vielleicht früher analog gelaufen sind, eben jetzt digital laufen. Klassische, die Vorabinformation übers Internet, für welches Auto könnte ich mich interessieren, Vergleiche darstellen. Da gibt es zig YouTube-Videos, wo man sich im Vorfeld informieren kann. Und dann kommt irgendwann der Gang zum Autohaus, es sei denn, der Kunde kennt das Auto schon, weil er das beim Bekannten gefahren hat, weil er dort auf das Vertrauen, auf die Expertise von jemandem eben zählen kann. Und dann ist es vielleicht bei einigen nicht mehr notwendig, den Gang ins Autohaus zu gehen. Und für diese bieten wir eben diese Lösung an. Und das, die Studien sagen eben, 2/3 werden nach wie vor noch den klassischen Weg gehen, aber 1/3 wird eben diesen digitalen Weg gehen und wird sagen, ich möchte den Kontakt eben auch mal aufgrund schlechter Vorerfahrungen mit Verkäufern. Ich möchte den Kontakt im Autohaus nicht mehr. Ich möchte das Ganze unpersönlich. Ja, ich möchte das Ganze schon beim Autohändler meines Vertrauens. Und viele Autohäuser haben sich ja über Jahre hinweg einen guten Namen erarbeitet. Im Autogeschäft sagt man, das Kirchturmgeschäft quasi nochmal erweitern um den digitalen Kanal. Also es wird bleiben, dass Kunden natürlich vor Ort beim Händler kaufen werden. Es wird aber auch die Kunden geben, die digital vor Ort beim Kunden, beim Händler kaufen werden, weil sie einfach sagen, da ist Vertrauen da, weil das ist ein guter Name. Ich weiß, wer dahinter steht. Und wir ermöglichen quasi diesem Händler, sein Kirchturmgeschäft zu erweitern. Und das ist das, was wir natürlich jetzt auch von den Händlern, wir sind, oder ich bin in der Akquise ja schon mittendrin, was wir jetzt auch erleben, wo die sagen, okay, ihr macht das Ganze schon, 2014 im Übrigen haben wir damit gestartet, 2017 live gegangen, jetzt die letzten 2 Jahre mit diesen beiden großen Kunden am Markt sehr erfolgreich unterwegs. Die sagen natürlich, ihr könnt es und deswegen, weil ihr das könnt, vertrauen wir euch und deswegen arbeiten wir da mit euch zusammen.
Aber würdest du sagen, dass so eine Plattform ein Stück weit den Verkäufer überflüssig macht?
Den klassischen Verkäufer, ja, das wird tatsächlich so sein. Und der Kunde, du hast davon gesprochen, du bist vielleicht noch vom alten Schlag. Wir haben die Feststellung gemacht, dass die Kunden ein Durchschnittsalter haben von 47 Jahren, die tatsächlich auch digital kaufen. Und es sind nicht die 20, 25-Jährigen, wo man vielleicht im ersten Moment denkt, ah, das sind die digital affinen Kunden. Also es sind tatsächlich schon auch Kunden, die mitten im Leben stehen, wenn ich so sagen darf. Aber der klassische Weg, der Gang ins Autohaus, sich dort auch beraten zu lassen, der wird noch eine Zeit lang bestehen. Also ich glaube nicht, dass wir die Verkäufer wegrationalisieren. Das höre ich natürlich auch immer wieder so als Sorge bei den Verkäufern. Aber ich glaube, dass sich der klassische Weg des Verkäufers, dass der sich schon wandeln wird und dass wir mehr hingehen zu Produktspezialisten, die sich eben sehr gut auskennen und dass wir dort ja einfach eine Situation haben, wo sich der Beruf des Verkäufers schon verändern wird.
Also das heißt wahrscheinlich, der Verkäufer wird wahrscheinlich eher ein Online-Verkäufer werden. Der muss, sobald ein Kunde vielleicht irgendwie in das Portal reingeht und anfängt zu konfigurieren, müsste er eigentlich auch Standby sein für Beantwortung von Fragen und solchen Dingen. Also wie du es gesagt hast, bei den Kunden von euch, die haben schon Online-Teams gebildet dadurch. Das wird wahrscheinlich ein Skill geben, irgendwo online und vor Ort oder online und on-site zu verkaufen. Weil ich könnte mir ja gut vorstellen, wenn man jetzt ein Auto so konfiguriert, abholen würde ich es wahrscheinlich trotzdem, entweder direkt beim Hersteller, ja. Gibt ja die Möglichkeiten, oder ich hole es halt nach wie vor in meinem Autohaus um die Ecke ab, wo ich die letzten 20 Jahre halt auch meine Autos abgeholt habe. Den Mix wird es ja wahrscheinlich geben, auch wenn ich das Auto auf eurer Plattform kaufe.
Ja, genau so.
Okay. Und wie würdest du sagen, was ist ein Top-Verkäufer in der Automobilbranche? Was muss ein Top-Verkäufer mitbringen in der Automobilbranche? Wenn wir jetzt auch schon ein bisschen in die Zukunft blicken, wenn wir sagen, okay, Stand heute, klar, gibt es ein paar Dinge, die man richtig machen muss wahrscheinlich. Ich habe immer so die Aussage getroffen im Autohaus, wenn ein Kunde über die Schwelle tritt, dann hat er eigentlich schon eine Kaufentscheidung getroffen. Weil er will ein Auto kaufen. Jetzt ist es mein Job als Autoverkäufer, ich muss ihm meine Marke verkaufen. Das war immer mein Verständnis davon. Und Wie siehst du das? Was ist ein Top, was zeichnet ein Top-Verkäufer aus? Also vielleicht nicht nur im Auto, sondern grundsätzlich.
Ja, also für mich ist es entscheidend, dass er Einsatzbereitschaft zeigt, dass er den Willen hat, wirklich sich auf die unterschiedlichsten Kundentypen einzustellen, dass er vor allen Dingen auch flexibel ist und dass er schnell ist. Ich möchte es an einem Beispiel festmachen. Ich habe, es ist, glaube ich, im Februar gewesen, auch mal für mich selber nach einem Auto geschaut. Und da gab es dann tatsächlich bei einer Marke total unterschiedliche Reaktionszeiten. Und wenn ich dort an also verschiedene Autos angefragt habe, habe ich mir den Spaß gemacht, abends um 9 Uhr die Anfragen zu machen. Das ist im Übrigen auch die Zeit, wo wir wissen, dass viele dieser digital affinen Kunden Anfragen verschicken. Und es gab halt auch einen, der dann am Abend noch mit einer persönlichen Nachricht um 9:30 geantwortet hat. Und du kannst dir vorstellen, wie das bei mir angekommen ist, wenn du 5 Anfragen rausschickst und um 9:30 am gleichen Tag kommt die Antwort nochmal, also eine halbe Stunde später, kommt eine wirklich personenbezogene: Hallo Herr Wetzberger, vielen Dank für Ihre Anfrage. Bei dem Auto handelt es sich um dieses oder jenes, hat mir noch ein paar Infos zu diesem Auto gegeben. Und das ist natürlich klasse, wenn sowas passiert. Ja? Das ist für mich, also Einsatzbereitschaft, Flexibilität. Ich habe danach auch diesen Verkäufer kontaktiert und habe gefragt, abends um 9:30 überrascht mich jetzt positiv total. Und dann hat er eben gesagt, ja, wir haben es so eingeteilt, dass bis 10 Uhr einer von uns online ist und dementsprechend auch die Antworten formuliert. Und tatsächlich hätte ich um 9 Uhr abends natürlich nicht mehr erwartet, dass da irgendwie einer antwortet. Aber es hat nicht mehr Geld gekostet, ja, als wenn er um 9:30 am nächsten Morgen geantwortet hätte. Es war eine Form des Heraushebens, wie er sich von der Masse abheben konnte, ohne dass er dort viel mehr machen musste. Klar, er musste abends um 9:30 noch online sein und musste das beantworten. Aber das sind so Kleinigkeiten, wo ich heute den Kunden begeistern kann. Ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen, wo ein Kunde, ein Autokäufer berichtet hat, dass er zu einem Händler gegangen ist und wollte dort den Kaffee zahlen. Und der Verkäufer war total überrascht, weil der Kunde diesen Kaffee zahlen wollte. Und er hat gesagt, nee, im Autohaus beim anderen Händler, dort wurde ihm dann gesagt, dass er den Kaffee zu zahlen hat. Es gibt ja keinen Kaffee umsonst. Und das sind so Dinge, die verstehe ich in der heutigen Zeit nicht. Und ja, jetzt bin ich seit über 25 Jahren in dieser Branche und habe den schönen Spruch mit meinem Mentor und väterlichen Freund, der auch so lange oder noch länger dabei ist, er sagt, es gibt immer wieder was Neues in der Autobranche, wo man glaubt, das gibt's doch nicht. Doch, es gibt's immer wieder. Und dieser Servicegedanke, der bei Verkäufern vorherrschen muss, ich versuche das Wort müssen oft zu vermeiden, aber da glaube ich, ist es einfach extrem notwendig, dass ein Servicegedanke da ist. Und dass ich, wie du vorhin gesagt hast, wenn der Kunde über die Schwelle geht, will ich als Verkäufer alles dafür tun, dass der mit einem Lächeln rausgeht, dass er sich gut behandelt gefühlt hat und am besten natürlich noch ein Auto bei uns gekauft hat.
Also ich glaube, schön, dass du das so erzählst. Ich hab gerade vor ein paar Wochen eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich war im Autohaus und habe mir ein Auto angeschaut. Das stand draußen auf dem Hof, ein relativ neues Elektroauto, das gerade so neu auf den Markt gekommen ist. Und es stand halt da so und ich bin da kurz hingefahren und bin einfach mal so zweimal drum rumgelaufen, habe mal in die Scheibe, habe mal reingeschaut und dann kam ein Verkäufer raus. Tatsächlich. Und ist zu mir hergekommen. Es war wirklich kalt. Er hatte nur ein Hemd an und hat gefragt, ja, ob er mir da mal was erklären darf zu dem Auto, ob ich gerne mal reinsitzen will, ob ich das Auto mal anschauen will. Und ich war wirklich auch überrascht, weil er ist wirklich von drinnen nach draußen gekommen und hat mich dann auch reingebeten, hat mir auch kleinen Kaffee angeboten. Und der hat auch nichts gekostet, der Kaffee. Also da war ich auch sehr überrascht. Und ich glaube, wie du sagst, diese Einsatzbereitschaft. Aber ich denke, das ist nicht nur in der Automobilbranche so, sondern es gilt grundsätzlich, dass man einfach mal diese, ich mag das eigentlich gar nicht mehr so gern, so diese Extrameile, was es immer heißt. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Grundding, ich möchte es nicht mit Extrameile bezeichnen, sondern das ist einfach eine Grundeinstellung von uns Verkäufern, dass wir sagen, wir tun einfach einen Ticken mehr. Wir überraschen mit einem Ticken mehr. Und dann passiert schon viel, ganz viel von selber. Also die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht, wenn in meiner Zeit als, oder auch heute mache ich die Erfahrung noch, ja. Ich bin ja selber auch in der Akquise, wie du ja auch bist und ja. Da merkt man das immer wieder.
Ja,
jetzt sind wir schon über die 30 Minuten raus, schon ein bisschen drüber. Ich habe immer noch so eine Abschlussfrage, die stelle ich jedem meiner Gäste und die möchte ich natürlich dir auch stellen. Wir hatten vorher ja schon mal kurz gesagt, so was war so der verrückteste Moment. Jetzt möchte ich nochmal so ein Stück weitergehen. Was war dein schönster Tag in deinem bisherigen Berufsleben, wenn du es auf einen Tag reduzieren kannst? Wenn nicht, kann es auch eine Woche sein. Es kann auch ein toller Deal sein. Es kann auch eine Incentive-Reise gewesen sein. Ich hatte ganz am Anfang vom Podcast hatte ich mal einen jungen Geschäftsführer, der gesagt hat, sein schönster Tag war, wo er seine Frau kennengelernt hat im Unternehmen. Heute sind sie verheiratet, jetzt nach bald ein Jahr, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben. Hat er gesagt, es war für ihn der schönste Tag, wo er die junge Dame da kennengelernt hat, wo er ins Unternehmen gekommen ist. Ich weiß, also, gibt es so einen speziellen Moment, Tag bei dir?
Also nachdem ich ja selber früher Fußballer gewesen bin, nehme ich immer diese Momente mit den Fußballern, die da sehr weit vorne stehen. Aber du hast gerade das Stichwort gegeben, vielleicht ist es nicht nur ein Tag, sondern vielleicht auch eine Woche. Und ich habe tatsächlich das Vergnügen einmal gehabt, fast eine ganze Woche in Marbella zu sein, im schönen Andalusien. Und auf dem Rückflug dort bin ich dann dem Urs Meier begegnet, dem ehemaligen FIFA-Weltschiedsrichter. Und das ist jetzt eben schon mittlerweile 6 Jahre her und heute zählt er zu meinen engsten Freunden. Und das ist natürlich, das macht mir dann auch ein bisschen Gänsehaut. Und Urs, wenn du den Podcast hörst, viele Grüße an dich. Das ist einfach auch so ein Herzensmensch und wir sprechen oft darüber. Er ist ja auch in der Szene unterwegs als Speaker und hat ja auch viele Vorträge und wird uns im Übrigen, das darf ich an der Stelle sagen, als Testimonial für die Deutsche Autohaus AG auch zur Verfügung stehen, weil es dort auch um Werte geht wie Fairness, Entscheidungen treffen, Zuverlässigkeit. Und dafür steht er ja auch. Und den Urs habe ich tatsächlich damals kennengelernt. Und das so im Nachhinein war das tatsächlich das Schönste, was mir in meiner beruflichen Karriere passieren konnte, dass ich den Urs treffen durfte und ihn heute zu meinen engsten Freunden zählen darf, ja.
Wow, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und ja, wenn der Urs Meier zuhört, ich lade ihn gern auch mal zu mir in den Podcast ein, wenn er Lust drauf hat, wenn er zuhört. Ich habe ihn auch schon gesehen bei der EM damals, die in Österreich und der Schweiz war. Und da hatten wir hier bei uns in Bregenz auf der Seebühne dieses ZDF-Studio, wo er noch mit dem Jürgen Klopp gemeinsam die Analysen immer gemacht hat. Da habe ich ihn mal von der Weite gesehen.
Also, ja.
Aber ich bin auch ein Fan von ihm. Ich finde, das war auch ein toller Schiedsrichter zu seiner Zeit. Also muss ich wirklich sagen.
Ja.
Ja, Frank, vielen Dank. Ich kann mich jetzt nur noch bedanken bei dir. Und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Du hast uns tolle Einblicke hier geliefert, was in der Automobilwelt, auch in der Welt von teureren Automobilen so passiert. Ich glaube, das war wirklich auch, kann gut nachvollziehen, dass es sicher eine super spannende Zeit war. Aber ich glaube auch die Zeit, die du jetzt hast mit deinem Coaching, mit deinem Business, auch mit der Autohaus AG, das sind ja auch wieder interessante neue Aspekte, neue Herausforderungen. Und ich bin mal gespannt, ich werde das weiter verfolgen. Und ich sage immer zu meinen Gästen, auch hier, man sieht sich immer zweimal und ich denke, wir werden hoffentlich nochmal ein Interview machen, wenn wir wieder beide ein Stück weiter sind und uns direkt vielleicht nochmal treffen. Vielleicht schaffen wir es ja auch zu dritt mit Urs Meier zusammen. Vielleicht schaffen wir auch das.
Wer weiß, ja genau.
Wer weiß, genau.
Ja, ich darf auch Danke sagen für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und das ist einfach immer wieder auch schön, mal solche Fragen gestellt zu bekommen, um selber da auch nochmal einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, ja, wie war das denn jetzt? Auf die Frage, die du mir zum Schluss gestellt hast, war ich nicht vorbereitet. Von daher habe ich kurz überlegt, aber dann kam tatsächlich dieser Gedanke mit dem Urs. Und viel Erfolg für dich, für das neue Format. Du hast mir im Vorfeld ja gesagt, dass es dieses Audioformat ist. Und wir wünschen natürlich allen Zuhörern gute Zeit, dass sie alle gesund bleiben und dir natürlich auch das Gleiche. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, Frank.
Schön, dass du den Podcast bis zum Ende gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren. Wenn du selber gerne einmal Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schreib mir doch einfach eine Nachricht.